Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das nennt sich die Blausteinkriege. Teil 2 ist das, Sturm aus dem Süden.
Wieso musst du nachgucken? Was man gesehen hat.
Ich habe den Titel nicht erfunden. Also ich weiß gar nicht, was da vorne drauf steht.
Du weißt gar nicht, was das für ein Buch ist, gibst du.
Genau. Ich habe es bloß geschrieben, nicht gelesen. Ne?
Ja, stimmt. Geht mir ähnlich. Also, folgendes. Es ist der zweite Band einer Trilogie. Der erste Band kam vorletztes Jahr raus. Letztes Jahr im November kam der zweite Band raus. Unsere Trilogie über die Blausteinkriege. Das ist letztendlich eine große Geschichte über einen Krieg um einen magischen Rohstoff. Im ersten Band haben wir begleitet im Grunde 4 Protagonisten, Sarah, Daniel, Martin und Thorin, durch verschiedene Regionen und verschiedene Verschwörungen in der Welt der Blausteinkriege, also auf Tertus, beziehungsweise genauer gesagt im Großreich Berun. Im Laufe der Geschichte wurden die 4 Protagonisten über das ganze Reich verstreut. Und an der Stelle knüpft Band 2 nahtlos an. Und wir steigen jetzt eigentlich ein mit dem jungen Daniel, der im ersten Band eigentlich so Sidekick-Begleiter des einen Hauptprotagonisten Martin war, sich im Laufe des ersten Bandes mächtig in die Bredouille gebracht hat und als Folge davon auf einer Strafexpedition im Norden des Reiches gelandet ist, zusammen mit einem Haufen grobschlächtiger Kriegsknechte und ein oder zwei Rittern, und sie sollen dort Göttergläubige ausfindig machen und nach bester Möglichkeit ausrotten. Eins der Probleme in Berun ist nämlich, oder eine der Eigenschaften des Reiches Berun ist, dass es keine Götter mehr gibt. Und Leute, die trotzdem Göttern anhängen oder Religionen anhängen, Naturreligionen, geheimen Glauben, die werden von den Rittern des Flammenschwerts aufgesucht und ausgemerzt. Und da oben im Norden, da sind eben noch einige Naturgötter unterwegs, und das soll beseitigt werden, das Problem. Und da fangen wir an. Ich würde sagen, fangen an. Alles klar. Also. Ich habe entschieden, dass der Tempel nun so weit für den entscheidenden Angriff ist. Die Palisaden sind niedergerissen und werden unsere Bemühungen kaum noch standhalten. Ich erteile euch die Erlaubnis, an diesem Sturm teilzunehmen.
Die Festung? Fragte Daniel. Im Sturm? Meint ihr nicht, dass ein Ritter auf einem Pferd da recht nutzlos ist?
Joring schnaubte. Eine Festung erstürmt man nicht vom Rücken eines Pferds aus. Ihr werdet selbstverständlich zu Fuß angreifen.
Zu Fuß.
Ihr könnt doch auf den Händen laufen, wenn euch das lieber ist.
Daniel schüttelte den Kopf. Das meinte ich nicht. Ich dachte nur, dass ich als Ritter in dieser Art von Schlacht eher ungeeignet bin. Ich meine, ich habe noch nie...
Ach, viele meiner Männer haben noch nie eine Burg erobert. Und keiner von denen, die jetzt immer noch da oben im Schlamm liegen, wird sie wieder versuchen können. So ist der Krieg nun mal. Joring zuckte mit den Schultern, tippte mit dem Zeigefinger auf eine der Landkarten auf dem Tisch. Ihr werdet dem Trupp zugeordnet, der von Westen aus angreift. Es wird die Männer motivieren, von einem Ritter des Kaisers angeführt zu werden.
Ich habe nicht das Gefühl, dass sie mich besonders gut leiden können.
Dann wird sie vielleicht motivieren, wenn sie einen Ritter sterben sehen.
Daniel schaute zu den düsteren Baumreihen hinauf, zwischen denen es gelegentlich rötlich aufblitzte, wenn ein Strahl der aufgehenden Sonne auf ein Schwert oder eine Speerspitze traf.
Die Befestigungen hatten in den vergangenen Tagen schon eine ganze Menge abbekommen. Und wenn man den Erzählungen der Kriegsknechte glauben durfte, waren schon unzählige Verteidiger ums Leben gekommen. Dennoch schienen sie auch jetzt noch nicht gewillt zu sein, den Kampf aufzugeben, und würden es vielleicht auch morgen und am Tag danach noch nicht sein.
Irgendwann würde der Widerstand ganz sicher zusammenbrechen. Nur, dass Daniel dann vielleicht schon nicht mehr unter den Verrückten war, die schreiend den Hügel hinaufstolperten, um sich von ihren Äxten und Keulen niederknüppeln zu lassen. Der Gedanke, mit einem Pfeil in der Kehle oder zerschmettertem Schädel durch den Schlamm zurück ins Lager geschleppt zu werden, schien mit einem Mal nicht mehr halb so erstrebenswert wie damals, als er noch von Heldentaten im Namen des Kaisers geträumt hatte. Es war eben doch etwas anderes, gegen einen oder mehrere gelangweilte Kriegsknechte einen Zweikampf zu bestreiten oder von einem Barbaren erschlagen zu werden, der um sein Leben kämpfte. Er warf Bock einen Seitenblick zu, den der erwiderte.
Ein schöner Tag zum Sterben, nicht wahr?
Bock streckte ihm seinen Weinschlauch entgegen und er nahm ihn dankbar an. Nach einem tiefen Schluck schüttelte er angewidert den Kopf.
Diese Scheißkälte ist nichts für mich.
Keine Sorge, dir wird schon noch warm werden. Spätestens auf halber Höhe zwischen den Bäumen wirst du dir wünschen, nicht so eine nutzlos schwere Rüstung mit dir rumzuschleppen.
Auf halber Höhe werde ich vermutlich andere Sorgen haben. Daniel griff nach dem Schwert, das Gissor ihm reichte.
Ich bete, dass du stirbst,
zischte Gragas Sohn, aber er selbst schien an diesem Morgen ein wenig in Sorge zu sein. Mit ernster Miene deutete er auf die Waffe.
Es ist eine Schande, wie ihr mit eurem Schwert umgeht. Ihr könnt so auf keinen Fall vor die Götter treten. Deshalb habe ich den Griff mit neuem Leder umwickelt und die Klinge nachgeschärft.
Daniel nickte abwesend, während er zu den Bäumen hinaufschielte. Sie waren verdammt düster, das musste man schon sagen. Falls deine Gebete aus irgendeinem Grund auf offene Ohren stoßen, rate ich dir, die Beine in die Hand zu nehmen, Junge. Ich bin nicht sicher, ob Joring sein Wort auch dann noch hält und dich am Leben lässt, wenn ich tot bin. Das gleiche gilt übrigens auch für dich, Bock. Ich traue diesem verlogenen Ordensritter keinen Meter über den Weg. Er zupfte nervös an seinem Schildgurt herum, vielleicht zum 100. Mal an diesem Morgen, und zog ihn ordentlich nach. Dann warf er einen Blick auf die Männer, die sich in seinem Rücken zu sammeln begannen.
Die meisten schienen zum Glück erfahrene Kriegsknechte zu sein, gut erkennbar an den dichten Bärten und unzähligen Amuletten und Talismanen, die sie sich zum Schutz umgehängt hatten. Der Orden verfolgte solchen Aberglauben zu Hause zwar mit unnachgiebiger Härte, aber bei den eigenen Kriegern schien er gelegentlich die Augen fest zuzudrücken.
Ein paar Neulinge waren auch darunter, die ihn mit großen, ängstlichen Augen anstarrten und vermutlich darauf warteten, dass er etwas Aufmunterndes oder Heldenhaftes von sich gab.
Ich weiß noch nicht einmal, was ich zu tun habe, brummte er an Bock gewandt.
Es ist einfach. Ihr wartet auf das Signal und dann rennt ihr los, als wären die toten Götter hinter euch her. Versucht dabei, so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Das wirkt ungeheuer motivierend auf alle, die euch nachfolgen.
Rennen und dabei am Leben bleiben. Daniel nickte schlecht gelaunt. Ich hoffe, dass ich mir das alles merken kann. Er schenkte den Kriegsknechten ein gequältes Lächeln, das nach dem Ausdruck auf ihren Gesichtern wohl eher einer ängstlichen Fratze glich. Also hob er das Schwert und schwenkte es ein paar Mal über dem Kopf. Das schien noch motivierender zu wirken.
Klappernd schoben die Kriegsknechte ihre Helme und Schilde zurecht, klopften sich gegenseitig auf die Schultern und formten nach und nach eine ungerade Reihe. Ein Horn ertönte und gleich darauf ein zweites, dem in der Ferne weitere Hörner antworteten.
Vorwärts, krächzte Daniel und klappte das Visier seines Helms herunter. Klappernd und rasselnd setzten sich die Kriegsknechte in Bewegung. Schon der erste Anstieg war eine verdammt mühselige Angelegenheit. Der Boden war so aufgewühlt und schlammig, dass Daniel Mühe hatte, voranzukommen, ohne schon auf den ersten Metern seine Stiefel zu verlieren. Fluchend kämpfte er sich zwischen knotigen Baumwurzeln und Steinen den Hang hinauf, immer darauf gefasst, im nächsten Augenblick von einem Pfeil oder zustoßenden Speer durchbohrt zu werden. Hinter sich hörte er die Kriegsknechte keuchen, doch der Helm behinderte seine Sicht und er konnte nicht erkennen, ob sie ihm alle folgten oder der Großteil entschieden hatte, lieber doch in der relativen Sicherheit des Zeltlagers zu bleiben. Da er nicht vorhatte, nachher völlig allein brüllend und mit dem Schwert wedelnd vor den Befestigungen der Götteranbeter aufzutauchen, wurde er langsamer, bis er aus dem Augenwinkel Bock erspähen konnte. Er nickte ihm zu und deutete mit dem Schwert den Hang hinauf. Vorwärts!
Hä? Wohin denn auch sonst?
Bock zwinkerte ihm zu und grinste. Sie folgten einem flachen Bachlauf hinauf bis zu der Biegung, an der die Kriegsknechte vor wenigen Tagen zum ersten Mal auf Widerstand gestoßen waren. Eine Handvoll selbstmörderischer Wilder hatte hier beinahe ein ganzes Dutzend Männer erschlagen, ehe sie mit vereinten Kräften zurückgedrängt worden waren.
Etwas knirschte unter Daniels Stiefel. Er sah nach unten auf eine zerschmetterte Hand, die halb aus dem Schlamm herausragte.
Scheiße,
murmelte er und biss die Zähne zusammen. Mit eiligen Schritten durchquerte er das brackige Gewässer und trampelte über einen Weidenzaun, hinter dem es noch steiler bergauf ging. Irgendwo weiter oben hörte er vielstimmiges Brüllen und das Klappern von Waffen, die rhythmisch auf Schilder einschlugen. Ein dünner Schatten raste an ihm vorbei und verschwand klappernd zwischen den Bäumen. Er fragte sich noch, was das gewesen war, als ein zweiter Schatten direkt auf ihn zuschoss und mit ohrenbetäubenden Kreischen an seinem Helm entlang schrammte. Hinter ihm stieß jemand einen gurgelnden Schrei aus und er begriff gerade noch rechtzeitig, dass es sich um Pfeile handelte. Im letzten Augenblick riss er den Schild über den Kopf, als ein ganzer Regen davon auf ihn niederprasselte, in Bäume und Wurzeln einschlug und von den Steinen um ihn herum abprallte. Eine Hand stieß ihn grob in den Rücken und er hörte Bock brüllen:
»Weiter! Nicht stehen bleiben! Bietet den Drecksäcken kein Ziel!«
Er stöhnte und kämpfte sich weiter den Hang hinauf, bis sein Atem in der Brust rasselte und ihm der Herzschlag in den Ohren dröhnte. Ein Hindernis tauchte vor ihm auf. Ein hoher Zaun aus angespitzten Holzpfählen, der an dieser Stelle schon halb in den Dreck getreten war.
Ein massiger Kriegsknecht stürmte mit erhobenem Schild an ihm vorüber und warf sich mit seinem gesamten Gewicht dagegen, bis die Palisade krachend zusammenbrach. Brüllend rappelte er sich auf, schlug mit seinem Breitschwert nach einem unsichtbaren Gegner und wurde im nächsten Moment von einer Speerspitze durchbohrt. Er stolperte noch einige Schritte weiter, er hielt einen Schlag gegen den Schädel, der ihn herumschleuderte und in eine ausgestreckte Klinge laufen ließ, die sich als die Waffe eines Kameraden entpuppte, der direkt hinter ihm durch die Lücke geschlüpft war.
»Meine Güte!« schnaufte Daniel und sah, wie der Hinterkopf des zweiten Kriegsknechts von einem gewaltigen, mit Eisenbändern verstärkten Schmiedehammer zu Brei geschlagen wurde.
An dieser Stelle lassen wir mal die Erstürmung bleiben und werden mal sehen, wie das ausgeht und wie es mit Daniel weitergeht. Es wird an der Stelle ein bisschen blutig, das sollten wir hier vielleicht nicht so weiter austrampeln, wo auch Kinder anwesend sind. Insgesamt ist es in diesem Fall ein sehr kriegerisches, düsteres Kapitel des Buchs. Und auch an anderen Ecken und Enden des Reiches geht es zunehmend düsterer zu. Das, was ich im ersten Teil nur angedeutet hatte, wird hier in diesem Teil tatsächlich endlich ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es wird jetzt zum echten Blausteinkrieg. Und zwar nicht nur an einer Front, wie an der, wo Daniel kämpft, sondern auch zu Hause in Berun und ganz im Süden. Im Süden liegt nämlich das Protektorat Markoban. Das Markoban gehört nicht direkt zum Kaiserreich, hat sich aber irgendwann mal vor einigen hundert Jahren unter den Schutz des Kaisers gestellt, um eben nicht ständig von irgendwelchen Leuten erobert zu werden. Dann begibt man sich in den Schutz des Stärksten. Erstens kommt der dann nicht mit Waffengewalt an und zweitens lassen es alle anderen möglichst auch bleiben. Das Markoban ist aber interessant für die ganzen Nachbarn. Da gibt es nämlich was, was es in den meisten anderen Regionen nicht gibt, nämlich den Blaustein. Und nachdem das Kaiserreich jetzt ziemlich schwächelt, stellen die ganzen Nachbarn fest, naja, vielleicht ist es ja doch an der Zeit, endlich mal reinzugehen und zu schauen, ob man nicht doch ein Stück vom Kuchen abhaben kann, der bisher hinter einer Menge Schwerter verborgen lag. So, wir können an der Stelle eigentlich gleich weitermachen. Im Markoban sind nicht nur fremde Mächte am Walten und am Versuchen, sich ein Stück vom Kuchen zu holen, sondern auch der bisherige Fürst des Markoban hat sich gesagt, naja, vielleicht werden wir ja den schwachen Kaiser los und können uns unsere Verbündeten neu selber ausruhen und hat eine Revolte angezettelt, der nahezu die komplette Besatzungsmacht im Markoban zum Opfer gefallen ist. Es sind noch ein paar wenige übrig geblieben, unter anderem eine kleine Handvoll Ritter, die Revolte dadurch überlebt hat, dass sie ausgerechnet der Meuchelmördermeister Messer aus der Festung befreit hat und beziehungsweise aus den Kerkern der Festung befreit hat. Ganz sind wir noch nicht raus. Messer hat sie geführt durch die Festung in das verlassene Ordenshaus. Nach dem Motto, wir sind zwar noch mitten unter den Feinden, aber wir sitzen an einer Stelle, wo die garantiert als letztes nachgucken. Das heißt, wir können jetzt erstmal überlegen, was wir tun. Außerdem hat Messer, wie man es von ihm kennt, offensichtlich noch einen zweiten Plan. Und an der Stelle lesen wir jetzt.
Soll ich anfangen?
Soll ich?
Machst du Messer?
Nee, mach du Messer. Kannst du besser.
Okay. Sie stehen jetzt also in dem alten Ordenshaus und das Ordenshaus hat, wie jedes Ordenshaus des Flammenschwertempels, ein Ja, Altar ist der falsche Ausdruck, weil sie ja keine Götter haben wollen, sondern die Reisenden verehren. Das heißt, jene Leute, die damals losgezogen sind und einfach alle Götter umgelegt haben. Und nach denen haben sie ihren Orden gegründet, eben die Ritter der Reisenden, beziehungsweise die Ritter des flammenden Schwertes. Das Symbol ist ein flammendes Schwert, das in so einer Art Altarstein steckt. Und der junge Ritter Kunrad, durch dessen Augen wir jetzt diese Szene betrachten, der steht an dieser Stelle das erste Mal vor diesem Schwert in dieser alten Festung. Das Schwert war offenkundig alt. Die ewigen Flammen, die es umspielten, hielten zwar Rost und Flecken davon fern, sodass es schimmerte, als hätte es gerade eben erst ein knappe in stundenlanger Arbeit auf Hochglanz poliert, doch seine Klinge war breiter, als es schon seit einiger Zeit üblich war, und die Form von Parierstange und Knauf kannte er lediglich von Abbildungen. Alten Abbildungen. Unwillkürlich wanderte sein Blick hoch zu den Statuen der Reisenden, die noch immer missbilligend auf ihn herabsahen.
»Wie kommt ihr darauf, dass es möglich sei, dieses Schwert aus dem Fels zu entfernen?« fragte ein grauhaariger Ritter unwirsch. »Und was hättet ihr davon?«
»Ach, kommt!« Messer seufzte und wirkte ein klein wenig enttäuscht. »Wollen wir wirklich die Zeit mit albernen Ratespielen verbringen? Ihr wisst es gut wie ich, und ihr wisst, dass ich es weiß, sonst hätte ich euch nicht gefragt.« Der Blick der Vogelaugen fand Kunrad wieder. »Also bevor unser neugieriger Freund hier fragt, wenn dieses Schwert aus dem Stein gezogen wird, erlischt im Ordenshaus in Berun eine Glyphe. Und die Herren im Herzen des Reiches wissen, dass Gostin dabei ist, sich in einen dampfenden Haufen Brundaldrecken auf dem Schuh des Kaisers zu verwandeln. Das sollte sie eigentlich dazu veranlassen, Verstärkung zu schicken. Habe ich recht? Falls sich jemand die Mühe macht, darauf zu achten. Aber das wollen wir doch mal hoffen.« Das Letzte schien er eher mehr zu sich selbst zu murmeln.
Jetzt sahen alle den Grauhaarigen an. In Henriks Gesicht zuckte es. Dann nickte er widerstrebend. »Es stimmt. Aber woher wisst ihr davon?«
»Weidenfurt.« Messer zuckte mit den Schultern. »Weidenfurt in Lüttern. Seine kaiserliche Hoheit hätte die Grafschaft Lüttern damals im Thronstreit mit Sicherheit verloren, wenn im Ordenshaus in Weidenfurt nicht auch eins dieser Schwerter gestanden hätte. Der Graf hatte sich darauf beschränkt, die Ritter in ihrer Burg einzuschließen, damit niemand im beginnenden Thronsturz im Wege stehen konnte. Er konnte ja nicht ahnen, dass die Gepanzerten gar nicht vorhatten, ihn alleine aufzuhalten, sondern mit einem Ochsen und 2 Dutzend Kapaune über das Herdfeuer hängen und auf Verstärkung warten würde, nachdem sie das verdammte Schwert aus dem Steinbord gezogen hatten.«
Alle Augen waren inzwischen zu Messer gewandelt. »Und das weißt du, weil...« fragte der...
»Weil wir sie damals beinahe doch erwischt hätten,« stellte Messer leichthin fest. »Damals habe ich auf Lütterns Seite gestanden. So ändern sich die Zeiten. Danach habe ich es mir eben zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, wo noch mehr von diesen Dingern stehen. Nur im Fall des Falles.« Er seufzte und wedelte mit der Hand in Richtung des flammenden Schwertes. »Und wenn jetzt jemand von euch so freundlich sein würde, das Schwert endlich aus dem Stein zu ziehen, dann könnten wir uns wichtigeren Dingen zuwenden.«
»Was sollte wichtiger sein, als das Reich über diesen Aufstand zu informieren?« warf Kunrad ein.
»Viele Dinge, junger Ritter. Erstens,« Messer hob einen Zeigefinger, »am Leben bleiben, bis die Verstärkung eintrifft. Zweitens, herausfinden, wer hinter diesem Durcheinander hier steckt. Antreno war noch im letzten Jahr einer der wenigen wirklich begeisterten, loyalen Unterstützer seiner kaiserlichen Hoheit. Irgendwas oder irgendjemand muss ihn auf dumme Ideen gebracht haben. Die Frage ist also, wer zieht aus dem Gewinn und welchen?« Der dritte Finger wurde erhoben. »Es gibt noch ein paar weitere Gründe, aber am Ende ist doch Gewinn immer noch der wichtigste. Vorschläge?« Er sah die Ritter erwartungsvoll an.
Wiebald runzelte die Stirn. »Der Norwenische Bund. Du hast unten im Kerker gesagt, dieser Kriegsknecht würde nach Cortenara klingen. Und es sieht ganz aus, als hätte der Fürst verdächtig viele Kriegsknechte von dort gekauft.«
»Ach, guter Mann, davon sollten wir ausgehen, auch wenn ich mir immer noch nicht ganz sicher bin. Ihr habt recht, Antreno hat einen ganzen Haufen gedungener Söldner hier, und wir müssen davon ausgehen, dass Beruhen der bisherigen Besatzung, die jetzt noch unter Waffen steht, ebenfalls auf seiner Seite sind oder sein müssten.« Er hob einen Finger. »Denn das gilt vermutlich nicht für alle. Aus zuverlässiger Quelle glaube ich, dass es mehr als eine Handvoll unter ihnen gibt, die sich einem Aufstand gegen den Kaiser nur sehr widerwillig angeschlossen haben dürften. Und mit zuverlässiger Quelle meine ich meine eigenen Augen.
Was bringt uns das, solange sie es getan haben, knurrte Wiebald. Antreno wird sich mit einem Eidbinder versichert haben, also ist es doch egal, wie willig sie ihm dienen.
Zu deiner Frage, Verbündete. Im ersten Schritt Leute, die euch verbergen und mit Essen versorgen können. Vielleicht Leute, die uns aus der Stadt bringen. Lebend. Nicht jeder findet euch gänzlich unerträglich. Es soll Leute geben, die zu euch aufschauen oder zumindest auf die gut gefüllten Truhen des Ordens in Berun schielen. Also kommt eigentlich auf dasselbe raus. Gewinn, wie ich sagte. Und was den Eidbinder angeht, diese Männer haben ihre eigene Art, damit umzugehen. Aber genug geredet, lasst uns endlich anfangen. Der Vogelmann nickte dem Anführer des Ritters, der Ritter zu.
Mit versteinerter Miene trat Henrik jetzt näher an den Altar heran. Er atmete tief durch, ergriff das Heft der Waffe und zog. Beinahe sofort sprangen die blauen Flammen der Klinge auf seine Hände über und krochen seine Arme hinauf. Dort, wo sie seine feuchten Hemdsärmel berührten, begann das grobe Leinen sich beinahe augenblicklich aufzulösen. Konrad sog unwillkürlich die Luft ein. Doch so verheerend das Feuer auf die Kleidung des Ritters wirkte, erschien an seiner Haut nichts anhaben zu haben. Mit zusammengebissenen Zähnen zerrte Henrik an der Waffe, die schließlich mit einem knirschenden Schaben aus dem Steinblock glitt. Schließlich war die Klinge frei und Henrik hob sie ein wenig zögerlich in die Höhe. Die Flammen an der Klinge flackerten, vermutlich zum ersten Mal seit unzähligen Jahren in die richtige Richtung. Und jetzt?
Seht und erkennt, vor uns steht der neue Herrscher über Berun, sagte Messer leise in die folgende, etwas ratlose Stille hinein.
Die Köpfe der Ritter wandten sich langsam zu ihm um. In diesem Augenblick zitterten die Flammen noch einmal und erloschen dann.
Messer zeigte sein krähenhaftes Schulterzucken. Oder auch nicht. Er sah die Ritter an. Na kommt, ein magisches Schwert aus einem Stein zu ziehen, wäre nur wirklich eine bescheuerte Art, einen Herrscher zu bestimmen, was? Was wäre das Nächste? Die Bauern bestimmen zu lassen, wer sie regiert? Unsinnig. Nein, irgendwo in Berun erlischt gerade diese Sigille, worauf irgendjemand hoffentlich einen gut bewaffneten Trupp Ordensritter herschickt und bis dahin habt ihr ein altes, aber recht ordentliches Schwert mehr. Glückwunsch.
Ja. Wie lange haben wir noch?
Danke sehr. Wie es weitergeht, werdet ihr erfahren. Und den Abschluss dieser Geschichte, den Abschluss der Trilogie, den werden wir mit Sicherheit dann im Herbst vorstellen. Und dann werdet ihr sehen, ob Berun untergeht oder ob noch irgendwas davon übrig bleibt. Danke sehr. Euch noch eine schöne Messe.
So, ich wusste jetzt nicht, wie lange wir noch haben. 6 Minuten.
Hallo.
Ja, natürlich, gerne. Wir hätten jetzt noch Fragen beantworten können, aber ich sage, können Sie mal aussetzen, sehr wenig. So, wir machen. Komm. Für?
Verena.
Die Frau. Komm.
Ja. Frau Peter.
Gibt es das dann auch mit W?
Nein.
Ich glaube auch nicht. Keine Ahnung, ich frage lieber mal. Kennst du Buch 1?
Bitte?
Kennst du Buch 1?
Ja, habe ich schon gelesen.
Also gefällt es dir offenbar?
Ja.
Sehr schön. Den hast du aber noch nicht gelesen hier. Der sieht frisch aus.
Ich habe extra darauf gewartet, ihn zu kennen.
Alles klar, dann. Welchen haben wir heute eigentlich?
Ich weiß nicht.
24, oder?
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.